Nachdem wir gerade was über den Einsatz von Open Source Software im Schulbereich gehört haben, möchte ich an der Stelle direkt anknüpfen mit der Frage, warum macht es eigentlich Sinn, Kindern und Jugendlichen auch eine Open Source Community anzubieten, beziehungsweise vielmehr die Frage eigentlich, was passiert eigentlich, wenn wir Kinder und Jugendliche in Open Source Communities einbinden. Kurz zu mir, ich bin ein Vertreter bzw. der Vorsitzende vom Verein TV. Wir sind ein Verein, der ja, aus dem Kinder- und Jugendprogramm der FOSCON, der Free and Open Source Software Conference in St. Augustin hervorgegangen ist und haben ursprünglich mit Workshops im MINT-Bereich angeboten. Mittlerweile machen wir aber besonders sehr umfangreiche pädagogische Arbeit, natürlich immer noch in MINT-Workshops, allerdings mit einem Fokus auf dem Community-Aufbau. Ich selbst bin Nick oder lang Dominik George, 25 Jahre alt, arbeite in Bonn bei einem mittelmäßig bekannten Open-Source-Software-Entwicklungsunternehmen. Ja, und habe den Verein halt aus dem Kinder- und Jugendprogramm der FOSCON heraus ins Leben gerufen. Okay, erstmal zur Leitfrage, warum brauchen Kinder und Jugendliche eigentlich eine Open-Source-Community? Ich meine, die kann jetzt sagen, die sitzen eh nur zu Hause, daddeln ihr Minecraft und weiß nicht was, ist das gut. Und in der Schule lernen sie, wie wir gerade gehört haben, halt IT-Grundlagen, manchmal in der Unterstufe, manchmal in der Oberstufe, selten beides. Und ja, dann ist das doch schön und gut, da lernen sie auch alles, was sie für einen Beruf brauchen. Nee, tun sie nicht, denn aus meiner Sicht und hoffentlich ganz vieler anderer Leute Sicht auch, geht es beim Gedanken der Open Source Community eben um genau das, um eine Community, um den Gemeinschaftsgedanken, und das ist das, worauf unsere Projekte aufbauen, sowohl technisch in der freien Software als auch die ganze Geschichte um Datenschutz, Kryptographie, Kryptopartys, die stattfinden, die ganze Selbstorganisation an den Machenschaften von Behörden und Ähnlichem vorbei, beziehungsweise darauf gegründet, findet in Communities, also in der Gemeinschaft statt. Das heißt, in dem Bereich müssen Kinder und Jugendliche auch kompetent werden. Ja? Also grundsätzlich aus den gleichen Gründen, wie wir Erwachsenen auch uns in Gemeinschaften zusammentun. Bei Kindern und Jugendlichen ist ein wichtiger Punkt noch, sie lassen sich wesentlich schneller beeinflussen. Was man darin sieht, ja, früher war das angesagteste Thema auf dem Schulhof vielleicht modische Klamottenmarken, jetzt sind es modische Instant-Messenger-Marken. Das ist eine Verschiebung in den technischen Bereich, der sich in den Peer-Groups dann wiederfindet, und ja, dieser Peer-Group-Markt ist momentan halt von profitorientierten Anbietern durchdrungen, die ihre ja, vermeintliche Schnüffelsoftware dann da halt verbreiten, und die Sensibilität dafür ist halt leider so gut wie nicht vorhanden. Okay, einmal kurz, was wir dafür tun als Beispiel. Wir organisieren, wie gesagt, Ferienfreizeiten, Wochenendfreizeiten, wo es erstmal um Technik, um IT geht, um Spieleprogrammierung, Roboterbau, wir arbeiten mit Blender, mit Python, wir machen Arduino, Elektronik, halt alles Themen, die entweder aus der, ja, ich sag mal, informatischen Lebenswelt, in der sich die Kinder aufhalten, also im spielerischen Bereich, bewegen, oder aber in praktischen Bereichen, wo man neue Dinge entdecken kann. Mit Arduino zum Beispiel haben wir als Beispielprojekt so eine kleine Einparkhilfe, die man dann auch mal an ein Modellauto dran bauen kann. Das sind halt schöne Sachen, die jeder heutzutage kennt und die man dann aber in klein auch mal machen kann. Dadurch führen wir an diese Themen heran, um dann Interesse zu wecken, Vernetzung zu schaffen, Partizipationspotenziale zu finden. Daraus entstehen freie Materialien für andere Kinder und Jugendliche, also von Kindern für Kinder, und tatsächlich ein aktives Netzwerk. Wir haben jetzt im Verlauf der letzten anderthalb Jahre aus 300 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen immerhin 30 aktive Mitglieder, die Workshops leiten und Ferienfreizeiten mit vorbereiten und den Gedanken weitertragen, gewonnen. Ja, und da merkt man halt, dass dieser Community-Aufbau halt voranschreitet. Normalerweise würde ich hier jetzt an dem Punkt, eigentlich ist das ein 45-minütiger Vortrag, würde ich an dem Punkt was dazu sagen, wie wir die Kooperation mit anderen Open-Source-Projekten sehen, das heißt, was Kinder und Jugendliche dort beitragen können, wie das förderlich auch für die Bedienbarkeit von freien Anwendungen, für die Verständlichkeit von freien Anwendungen sich auswirkt. Wer daran Interesse hat, kann mich gerne ansprechen, ich bin heute noch ein bisschen länger hier. Ansonsten, Ziel solcher Projekte ist natürlich die Nachhaltigkeit, um den Community-Aufbau halt in die Wege zu leiten und zu fördern und für Partizipation zu sorgen. Was hat das für Folgen? Ganz klar, wir hatten jetzt, ich hatte jetzt eben das Thema angesprochen, Marktdominanz von proprietären Anbietern. Es wird sich in dem Bereich nicht viel tun, weil eine Schule freie Software einsetzt. Das ist auch eine wichtige Komponente, aber das wird niemanden dazu bringen, in seiner Freizeit sich mit freier Software oder dem Gedanken dahinter oder freien Diensten, freien Instant Messengern, Kryptografie und so weiter zu beschäftigen. Das wird einfach nicht passieren. Das können wir natürlich machen, indem wir Kurse anbieten, auch für Kinder und Jugendliche. Im Community-Gedanken kommt aber natürlich diese Inspiration, diese Motivation von Gleichaltrigen. Das sorgt für eine sehr, sehr hohe Akzeptanz in Peer Groups. Dadurch werden auch schwächere Kinder sehr gut integriert. Die Kinder und Jugendlichen, die aktiv sind und den Gedanken weitertragen und als Tutoren tätig werden, sammeln natürlich auch umfangreiche Erfahrungen, auch für ihr schwächeres Leben dann. Okay. Was wir in Zukunft brauchen, wo wir auch andere Open-Source-Projekte, Open-Source-User motivieren möchten, inspirieren möchten. Wir brauchen mehr Vernetzung. Wenn ihr im Entwicklerkreis junge Leute oder Eltern habt, fragt die Kinder, Bedarfserfassung fragt, hey, warum benutzt du meinen Jabber-Client eigentlich nicht? Was stört dich da dran? Was ist da dran schlimmer als an WhatsApp? Ne? Wir können das nicht lösen, wenn wir die Zielgruppe nicht fragen. Und Kinder und Jugendliche sind eine wichtige Zielgruppe. Ne? Gerade aus den Gründen, die wir jetzt hier kennengelernt haben. Das ist halt das, was ich heute den anderen Open-Source-Projekten mitgeben möchte. Okay, mehr zu uns gibt es auf www.techkids.org auch Kontaktmöglichkeiten zum Erfahrungs- und Ideenaustausch. Die Jugendlichen, die bei uns aktiv sind, stellen sich auch teilweise vor für diejenigen, die Interesse haben. Genau, und ja, das war im Prinzip schon die eingekürzte Fassung, bevor wir zu den Fragen kommen, meine vollkommen uneigennützige Abschlussfolie. Wer Interesse daran hat, Kinder und Jugendliche zu fördern, Gemeinschaftsaufbau zu fördern, die Themen, die ich gerade genannt habe, zu fördern, kann das momentan sehr gut tun, indem er unter dem unteren URL sich am Spendenvoting der ENG DIBA beteiligt, wo man dann ohne selber was zu bezahlen uns kleine finanzielle Unterstützung für unsere Arbeit und natürlich auch für die Arbeit oder vor allem für die Arbeit der Jugendlichen untereinander zukommen lassen kann. Das aber natürlich nur ganz am Rande, deswegen bin ich natürlich nicht hier. Gut, okay. Fragen zum Thema, ich habe ganz viel in sehr kurzer Zeit erzählt. Es war ein bisschen schwierig, diesen Vortrag einzudampfen, halt von den 45 Minuten aufs Wesentliche. Fragen aus dem Publikum erstmal. Irgendjemand, der noch gar nicht verstanden hat, was ich eigentlich, wo ich eigentlich drauf hinaus will oder was wir da eigentlich tun oder ähnliches. Nicht. Hilfst du mir mal gerade?
Gibt es noch Fragen? Blind? Kleine Fragen? Keine Fragen.
Okay,
ja, Punktlandung, jetzt ist genau 2.
Ja, das ist ja super. Okay, alles klar, danke fürs Zuhören. Wer noch Inspiration oder Fragen hat, ich bin irgendwo, wo es